Diese Folge wird unterstützt von Homatic IP, dem Smart Home System für alle Gebäude.
E-Show. Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der E-Show. Ich bin Max Hermannsdörfer und heute geht's um Smart Home. Besonders um die Frage, wie sicher ist Smart Home denn wirklich? Und diese Frage möchte ich heute klären und deshalb habe ich einen Smart Home Experten an meiner Seite. Ich begrüße ganz herzlich Holger Ahrens von Homatic IP. Hallo Holger.
Ja, hallo Max, danke für die Einladung. Ja, wir wollen uns heute ein bisschen zum Thema Sicherheit im Smart Home unterhalten und mal schauen, welche Möglichkeiten es da gibt und wie man da am besten auch, ich denke, einfach herangeht, ne, welche Produkte dort in Frage kommen. Aber du hast sicherlich das ein oder andere als Frage vorbereitet.
Ja, ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Vielleicht steigen wir aber einmal mit dir persönlich ein, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, wer hier heute mit mir zusammen im Podcast ist. Holger, sag doch gern einfach mal ein, zwei, drei Worte zu dir und warum du dich so gut mit Smart Home auskennst.
Ja, da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Also ich habe viele, viele Jahre bei uns im Unternehmen bei EQ3 als technischer Trainer gearbeitet und habe ja unsere Elektroinstallateure im Handwerk eben geschult, auf Smart Home Produkte geschult, auf unser Produkt Homatic IP geschult und da natürlich unter anderem auch die Sicherheitsprodukte gezeigt, in Kombination mit allen anderen Funktionen, Produkten, die da so möglich sind. Ja, bin jetzt aber tatsächlich im Marketing seit einigen Jahren und ja, insbesondere dort schwerpunktmäßig auf unserem eigenen YouTube-Kanal unterwegs mit Tutorials zu unseren Produkten, Vorstellungen, aber auch einem wöchentlichen Live-Format. Also wer mal zuschalten möchte, gerne einfach mal reinschauen. Ja.
Das heißt, so ein Podcast ist für dich ja gar kein Stress mehr. Ne? Du bist da erprobt, was Mikrofon und Kamera anbelangt.
Ja, doch, eigentlich schon. Ja, kann man so sagen. Ja, also einmal die Woche, wie gesagt, live auf YouTube. Auch im Handwerk tatsächlich mittlerweile ganz interessant geworden, wie ich meine. Wir haben immer mehr Handwerker mit dem Live-Format dabei, wo es sonst eben doch der klassische Endkunde noch war, der Fragen gestellt hat. Aber auch die nutzen jetzt mittlerweile eben diese wöchentliche Chance, ihre Fragen loszuwerden. Sie machen da ganz klassisch FAQ oder eben auch mal Produktvorstellung.
Wann ist dieses Live-Format immer? Ist das immer zu einem regelmäßigen Zeitpunkt?
Ja, also wir versuchen es tatsächlich montags 16 Uhr zu platzieren. Manchmal kommt was dazwischen, weißt du selbst, ne? Ja. Mal eine Messe, mal einen Termin, dann wird es verschoben. Aber ja, wir versuchen es am Montag.
Um das einmal einzuordnen, du hast jetzt EQ3 und Homatic IP schon erwähnt. Für was steht das genau? Jeder, der es nicht kennt, was muss man sich darunter vorstellen?
Also EQ3 ist das Unternehmen, das hinter der Marke Homatic IP steht. Ich glaube, das ist den meisten tatsächlich dann eher ein Begriff als EQ3. Homatic IP als eben Smart Home Gesamtsystem, als Whole Home Solution mit eben ja über 200 verschiedenen Produkten an der Zahl, Außenbereich, Sicherheit, Lichtsteuerung, Rollansteuerung. Da kann ich jetzt ewig ausholen.
200 Produkte einmal runterbeten.
Bitte nicht.
Dann wird der Podcast ein bisschen zu lang. Nee, wir beschränken uns heute vielleicht auf so ein paar einzelne Lösungen, aber immer unter dem Gesichtspunkt, wie sicher ist Smart Home wirklich? Mhm. Und da stellt sich mir jetzt erstmal die Frage, über was reden wir überhaupt? Reden wir über die Sicherheit tatsächlich vor Ort, also zum Beispiel Einbruchschutz, oder reden wir über Hackerangriffe, über die IT-Sicherheit?
Also ich denke, beides ist durchaus interessant, das mal zu beleuchten, ja, weil natürlich habe ich die Möglichkeit, mit einem Smart Home System wie Homatic IP jetzt auch Sicherheitsthemen abzudecken. Also jetzt erstmal nicht in den Bereich Hacking und dergleichen zu gehen, sondern ja im Sinne einer Alarmfunktion mein Haus eben abzusichern durch verschiedenste Produkte. So, und natürlich muss ich mir dann aber auch im Nachgang oder auch vielleicht im Vorfeld, je nachdem, schon Gedanken machen, wie sicher ist das Ganze denn auch tatsächlich? Was habe ich vielleicht auch zu beachten bei der Installation, bei der Auswahl eines solchen Systems? Könnte Klassiker sein, was passiert mit meinen personenbezogenen Daten?
Das ist immer ein Thema. Ja, wir hatten bei uns erst letztens Datenschutz-Audit und genau da war auch so eine Frage, ne, was passiert denn mit den Daten? Also das spielt natürlich auch bei Smart Home dann eine große Rolle.
Absolut.
Wir schauen uns diese beiden Bereiche aber trotzdem mal an. Also die tatsächliche Gefahr vor Ort, Einbruchschutz, Alarmanlagen und dann aber auch den Bereich Fernzugriff und wie leicht sind Systeme tatsächlich zu hacken? Da gibt es immer wieder so ein paar Mythen, ein paar Aussagen, die man zu Smart Home immer wieder hört, auch von Kundenseite. Bleiben wir nochmal dabei bei der Aussage, Smart Home kann doch ganz einfach gehackt werden. Ist das so, Holger?
Also so einfach ist es natürlich nicht. Zunächst einmal ist ja alles, was wir hier im System haben, also die Kommunikation unter den eigenen Produkten, verschlüsselt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man einfach beigehen kann, jetzt mit irgendeinem Empfänger sich neben das Objekt stellt, ein bisschen mitlauscht, die Funkkommunikation mitlauscht, kennt man aus dem einen oder anderen Film, ne? Da wird dann irgendwie die Datenkommunikation mitprotokolliert, mitgeschrieben. Und dann kann man den Befehl direkt wieder ausgeben. So einfach ist es natürlich nicht. Da ist eine AES-Verschlüsselung dahinter und die lässt sich so einfach natürlich nicht knacken. Das ist ähnlich wie beim Online-Banking. Ja, auch da ist eben eine solche AES-Verschlüsselung ja hinterlegt und sorgt für die notwendige Sicherheit der Kommunikation zwischen den eigenen Produkten. Mhm. Man kann jetzt noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wie sieht es denn aber aus, wenn ich das System vielleicht störe? Ja, auch solche Dinge kommen ja immer mal wieder hoch. Denke ich tatsächlich gerade, wir hatten uns ganz kurz im Vorfeld ja über Automobilbau und sowas unterhalten. Ja, da hört man immer wieder, dass zum Beispiel auch beim Verriegeln eines Fahrzeugs mit einer Fernbedienung irgendein Störsender gerade aktiv betrieben wird. Man selbst als Nutzer gar nicht mitbekommt, dass das Fahrzeug jetzt gar nicht abgeschlossen wurde, weil der Störsender das verhindert hat. Und da gibt's eben auch verschiedenste Vorgehensweisen, wie man eben auf sowas hinweisen kann. Bei uns im System wird zum Beispiel ein Störsender auch tatsächlich erkannt und ich bekomme direkt eine Benachrichtigung auch in meine App, dass eben ein Störsender gerade dafür sorgt, dass die Kommunikation nicht einwandfrei möglich ist. Ja, also das führt von A bis Z irgendwo, ja, dieses Thema und man kann da sicherlich ganz, ganz viele Bereiche beleuchten, aber ich glaube, dieser ganz wichtige Punkt für viele ist immer, kann ich in die Funkkommunikation eingreifen?
Wenn wir das Ganze aus Handwerkssicht einmal beleuchten, die Handwerker nehmen die Rolle des Beraters, des Installateurs dann tatsächlich ja auch ein. Was ist da wichtig? Worauf sollen die achten, wenn sie solche Systeme verbauen? Gibt es da gewisse Sicherheitsstandards, die einfach eingehalten werden müssen, damit die Systeme sicher sind?
Also grundsätzlich sollte man immer ein Auge darauf haben, was passiert hier einerseits mit meinen persönlichen Daten, weil das immer auch ein Indikator dafür ist, wie sicher ist ein System, wie geht der Hersteller um mit eben solchen Themen. Und wenn ich weiß, okay, auch mit personenbezogenen Daten wird da schon sehr umsichtig mit umgegangen, dann kann ich in der Regel auch davon ausgehen, dass das System grundsätzlich auch einem gewissen Sicherheitsstandard folgt. Ja, das erstmal vorab. Aber es gibt natürlich auch so andere Dinge, wie zum Beispiel Serverstandorte. Ja, wäre immer ein Thema, was ich einmal kurz abfragen würde, über welche Kommunikationsserver wird gesprochen, wenn ich mit meinem Smartphone jetzt beispielsweise das Licht einschalte, die Heizung variiere oder. Ja. Sind das deutsche Server, die auch vielleicht mit deutschen Datenschutzbestimmungen versehen sind, beziehungsweise danach eben verwendet werden? Ja, oder sind das vielleicht auch ja irgendwelche Server, die ich von den Quellen her, von den Standorten her nicht so richtig zuordnen kann, wo ich eben auch nicht weiß, worüber geht jetzt genau die Datenkommunikation? Ja, das wäre also etwas, wo ich mich auf jeden Fall im Vorfeld mit beschäftigen würde.
Okay, ich kann mir vorstellen, für Kunden ist es ein großes Thema, wie sicher solche Systeme dann auch sind, gerade wenn es auch Vorbehalte gibt. Was würdest du den Handwerksbetrieben raten, die stark in der Beratung sind? Wie gehen sie da mit ihren Kunden am besten vor? Und sind es vielleicht auch Fragen, die bei euch in den Livestreams dann auch vorkommen, wenn es speziell um Beratung geht?
Also es ist tatsächlich so, also wenn wir jetzt auf Sicherheit uns nochmal beziehen, ja. Ne? Ja, es ist tatsächlich ein Thema, das bei uns in den Live-Formaten gar nicht so häufig hochkommt, weil wir, ich glaube, mit Homatic IP da schon einen sehr, sehr hohen Sicherheitsstandard uns erarbeitet haben und das eben auch im Feld bekannt ist, ja, bei eben den Installateuren und auch bei den Kunden. Ich sprach gerade ja schon das Thema an mit deutschen Servern, über die Kommunikation läuft, verschlüsselte Kommunikation zwischen den Produkten und dergleichen. Das ist auf jeden Fall etwas, ja, wo ich sage, da werden wir gar nicht so oft mit konfrontiert. Wenn jetzt aber tatsächlich ein Kunde eine Beratung wünscht, ja, dann muss man eben genau auf diese Dinge hinweisen und immer wieder ansprechen, dass wenn ich ein Smart Home vollständig ausstatte, mit Türschlossantrieben, mit Heizungssteuerung, mit Lichtsteuerung und auch anderen Sicherheitskomponenten, dass ich mir dann schon im Klaren darüber sein sollte, worüber läuft der Kommunikationsweg und möchte ich dieses Risiko gegebenenfalls eingehen? Ja, ich meine, bei Türschlossantrieben, das ist somit das kritischste Thema, wie ich finde. Da besteht halt grundsätzlich eine Chance, dass irgendjemand in der Kommunikation sich beteiligt und vielleicht die Tür öffnet. Ja, das Schlimmste, was in irgendeiner Form passieren kann. So, und da muss man einfach sicherstellen, dass das System, was ich zukünftig einsetzen möchte, das Smart-Home-System, das eben zuverlässig verhindert. Über welche Wege und Mittel das auch immer sein mag, ob es jetzt die Serververbindung ist oder aber auch eine Benutzerrechteverwaltung, in der ich genau definieren muss, welcher Benutzer eigentlich in der Lage ist, einen Türschlossantrieb zum Beispiel auch zu verwenden. Das sind Dinge, da muss sich dann halt auch der Installateur mit auseinandersetzen und ja, gegebenenfalls eine Rede und Antwort stehen beim Kunden.
Wie löst ihr das bei Homatic IP genau? Kannst du das erklären?
Also grundsätzlich habe ich ja erstmal eine Einrichtung, die ohne Benutzerdaten auskommt. Das finde ich schon mal ganz, ganz wichtig bei Homatic IP. Registrierung ist nicht nötig. Ich lade mir einfach die kostenlose Homatic IP-App runter, scanne einen QR-Code, der auf meiner Basisstation ist und dann bin ich bereits auf dem System, ohne dass ich mich registrieren muss in Form von E-Mail, Kontaktdaten oder dergleichen. Ja, ist für mich schon mal etwas Wichtiges, dass der Hersteller gar nicht weiß, wer verbirgt sich eigentlich hinter einer bestimmten Installation, ja? Denn auch da kann man dann ja plötzlich wieder über produktbezogene Werbung und dergleichen nachdenken, weiß der Teufel, was da alles passieren kann. Und was ich plötzlich vielleicht für Angebote in meinen E-Mails erhalte, ich spinne jetzt mal ein bisschen zurecht, ja? Ich stelle mir die Temperatur zu Hause immer hoch, ja, weil mir kalt ist und plötzlich kriege ich eine E-Mail, Angebot über Heizdecken, ja? Weil irgendjemand feststellt, Mensch, dem ist ja immer kalt zu Hause. Ja, dem geben wir jetzt mal ein paar Angebote für ein paar nette Heizdecken, damit ihm nicht immer so kalt ist. Das ist für mich schon mal ein wichtiger Punkt, dass man nichts über mich als Anwender weiß. So, aber natürlich haben auch beispielsweise eben die verschlüsselte Kommunikation, die deutschen Server und eine Benutzerrechteverwaltung, ich sprach das gerade schon mal an, jeder Nutzer, der sich anmeldet bei uns auf der Anlage, ist nicht gleich Administrator, das ist wichtig, ja, sondern kann als eingeschränkter Benutzer nur ja sehr, sehr wenig machen, bis ihn ein Administrator befördert und ihm die entsprechenden Rechte zuweist. So, dass er auch beispielsweise eben einen Türschlossantrieb bedienen kann, was sonst nicht funktionieren würde.
Okay.
Und was eben auch wichtig ist, es reicht nicht aus, einfach nur einen Code zu scannen auf der Basisstation. Es muss jemand vor Ort sein und auch nochmal eine Taste an der Basisstation betätigen, so als zusätzlicher Autorisationsschritt. Ja, dass es nicht ausreichend ist, einfach jetzt den Code irgendwo vor Ort zu haben, den einzuscannen und schon schwuppdiwupp bin ich auf der Anlage.
Also Zwei-Faktor-Authentifizierung auch bei Smart Home,
kann man sagen. So könnte man es vom Prinzip nennen, ja, richtig. Okay. Nur, dass wir es nicht über das Smartphone machen, weil wir ja eben keine Benutzerdaten haben, ne? Keine E-Mail-Adresse haben, keine Telefonnummern haben, das, was man sonst von Zwei-Faktor-Autorisierung ja eben kennt. Ja, das ist manchmal, also für den Kunden natürlich eine tolle Sache, aber für uns manchmal auch dann schwierig, genau eben so eine Autorisierung, so einen Vorgang dann auch für den Kunden bereitzustellen.
Stimmt. Aber alles, was dann das zusätzliche Plus an Sicherheit bringt, nehmen die Kunden ja dann vermutlich auch gerne in Kauf. Kann ich mir
absolut
vorstellen, ne?
Ja, das ist definitiv so, ja.
Kennst du das? Du bist mitten im Alltag und plötzlich schleicht sich ein Gedanke ein. Geht's meinem Hund gut? Ist zu Hause alles sicher? Habe ich die Heizung runtergedreht? Mit Homatic IP gibt es auf all diese Fragen eine verlässliche Antwort. Unsere smarten Sicherheitsprodukte, von Kameras bis zum Türschlossantrieb und die intelligenten Heizkörper und Wandthermostate sorgen für Sicherheit, Transparenz und effizientes Heizen. Im privaten Zuhause ebenso wie in professionell geplanten Smart Home Installationen. Als vollständig integriertes Smart Home System mit über 200 Produkten bietet Homatic IP ein breites, flexibles, kombinierbares Portfolio. Ideal für Neubau und Nachrüstung. Damit Fachbetriebe für ihre Kunden immer die passende, zuverlässige und zukunftssichere Lösung anbieten können. Homatic IP, da kannst du dir sicher sein.
Du hast vorher Alarmanlagen einmal genannt. Auch bei Alarmanlagen ich wohne jetzt nicht in der Großstadt, aber ich weiß, manche Alarmanlagen, da die sind sehr fehleranfällig. Da piept's und pfeift's ab und zu mal, wo es nicht pfeifen und piepen soll. ist natürlich für einen selbst nervig, für anliegende Anwohner, für Nachbarn nervig. Was macht denn die gute Alarmanlage dann aus?
Ich denke erstmal grundsätzlich eine fachgerechte Installation. Ja, das ist wichtig. Ich kann die teuersten und besten Fenster- und Türkontakte nehmen, die besten Bewegungsmelder nehmen, aber wenn ich die eben nicht korrekt in Betrieb nehme, nicht korrekt installiere, dann wird es zu Fehlalarmen kommen. Ja, um dir ein ganz einfaches Beispiel zu nennen. Bewegungsmelder im Außenbereich, ja, sehe ich immer wieder, dass die in Alarmlösungen eingebunden werden. So habe ich das auch bei unseren Kunden durchaus schon mal gesehen. Und dann kann es natürlich zu einer Fehlauslösung kommen, wenn mein Schutzmodus gerade aktiv ist, ich nicht zu Hause bin und draußen, ja, läuft dann vielleicht doch mal ein größeres Tier durch diesen Bewegungsmelder durch. Dann gibt's den Alarm, ja, und dann macht das System auch eigentlich alles richtig. Es hat was erkannt und es wird ein Alarm ausgelöst. Nur ich habe mich im Vorfeld vielleicht nicht genügend damit beschäftigt, ist das der richtige Aufstellungsort für diesen Bewegungsmelder und möchte ich den tatsächlich auch nutzen für eine Sicherheitsfunktion oder möchte ich ihn vielleicht ausschließlich nur für eine Lichtfunktion einsetzen? Also ich laufe durch und, was weiß ich, die Gartenbeleuchtung geht an, ja. Das ist immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Viele unserer Produkte können in Doppelfunktion verwendet werden und werden dann natürlich auch in der Regel gerne in Doppelfunktion gleich eingesetzt. Musst dir vorstellen, beim Anlernen werde ich direkt gefragt, mein Bewegungsmelder, möchtest du den für Licht nutzen oder möchtest du den für Sicherheit nutzen oder möchtest du beides verwenden? Mhm. So, und ich meine, da kennen wir uns alle gut genug, ne? Wenn beides geht, klicken wir beides an.
Natürlich.
Nur dann kann es eben zu solchen Effekten kommen, ja. Das gleiche eben mit Fensterkontakten. Auch da muss man sich im Klaren darüber sein, dass ich den Einbauort gut wähle. Und zum Beispiel bei uns gibt es jetzt Fensterkontakte, die arbeiten auf optischer Basis. Die klassischen Fensterkontakte, ich weiß nicht, ob sie dir bekannt sind, sind eher zweiteilig. Man hat einen Magnetkontakt und man hat einen Magnetsensor. Muss die irgendwie in der Regel, ich sag mal, einigermaßen ausrichten, damit die dann auch genau erkennen, wann ist die Tür, wann ist das Fenster geschlossen oder geöffnet. Wir machen das mit einer Lichtschrankenbasis mal einfach formuliert. Aber auch da gilt, wenn ich nicht in die Anleitung schaue und den Maximalabstand zwischen eben Fensterkontakt und Fensterflügel berücksichtige, dann kann es durchaus sein, dass da vielleicht durch irgendeine Lichtreflexion oder dergleichen doch mal plötzlich ein offenes Fenster kurzzeitig erkannt wird, obwohl das gar nicht geöffnet wurde. Okay. Man muss sich eben an die Einbauvorschriften und Einbauempfehlungen halten. Und dann bin ich der Meinung, sind die meisten Alarmsysteme auch recht zuverlässig.
Ja. Das heißt, die meisten Fehler passieren aufgrund von falscher, ungenauer Installation.
Ja, oder auch Programmierung, ne? Auch das kann ja durchaus ein Thema sein. Es muss ja nicht alles jetzt auf der Hardware-Basis noch sein, sondern wir können uns natürlich auch die Frage stellen, was möchte ich für Fenster und Türen überhaupt absichern mit dieser Alarmfunktion, mit dieser Alarmanlage? Auch hier ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Die Fensterkontakte typischerweise sorgen ja eben für eine Alarmauslösung. Wenn niemand zu Hause ist und Fenster geöffnet wird, geht die Sirene los. Ganz klassisch. Ja, so. Nur jetzt nutzen viele natürlich auch so eine Alarmfunktion in der Nacht. Ne? Die wollen ihr Haus ja auch nachts sichern, ganz klar. Dann ist jeder Fensterkontakt irgendwo eingebunden in dieser Alarmlösung. So, und jetzt passiert Folgendes. Mitten in der Nacht wird es mir mal warm im Schlafzimmer. Ich laufe zum Fenster, ja, mach das Ding auf Kipp. Und was passiert? Ich löse mir selbst den Alarm aus. Ja? So, und das sind so Dinge, die in der Programmierung halt eben berücksichtigt werden müssen. Wie gehe ich um mit Fenstern, die vielleicht doch auch mal geöffnet werden sollen, trotz aktiviertem Schutzmodus, dass ich eben einzelne eben auch rausnehme vielleicht aus dieser Konfiguration, auch vielleicht bei Bewegungsmeldern, ähnlicher Fall. Möchte ich vielleicht auch einfach manchmal nur eine visuelle Alarmierung haben oder muss es immer eine akustische Alarmierung sein? Da kann eben ja viel schief gehen, ne, bei der Programmierung. Ja, wir versuchen den Kunden so gut es geht da an die Hand zu nehmen durch diverse Assistenten bei uns in der Homatic IP App, die schon sehr genau sagen, wo wird was eingebunden und wo möchte ich vielleicht auch, was weiß ich, im Anwesenheitsschutz doch mal einen Fensterkontakt rausnehmen, wie eben im Schlafzimmer. Oder aber auch, klar. Ja, was dort ja. wahrscheinlich Sinn macht, ne? Zumindest wenn ich zu Hause bin. Wenn ich dann aber das Haus vollständig verlasse, dann soll natürlich dieser Fensterkontakt durchaus mit in den Schutz übernommen werden. Ja. Also da gibt es eben viele Dinge, die zu beachten sind. Nicht nur eben bei der Auswahl des Montageortes, sondern eben auch bei der Programmierung des Systems. Ja. Und natürlich muss man sich auch die Frage stellen, welche Produkte möchte ich generell einsetzen für so eine Alarmlösung. Es gibt ja nicht nur Fensterkontakte und Bewegungsmelder, sondern eben ja auch ein bisschen drumherum. Wie Rauchwarnmelder, die natürlich durchaus auch irgendwie in dieses Thema Sicherheit spielen, wenn gleich natürlich auch jetzt nicht als Alarmfunktion. Aber auch da, nur noch mal um die Verbindung kurz herzustellen, ich kann natürlich auch durchaus sagen, wenn ein Rauchwarnmelder Alarm auslöst, also Rauchwarnalarm auslöst, möchte ich auch gleich, dass alle Innensirenen, die zu meiner Alarmanlage gehören, auch mit auslösen, ne, um möglichst intensiv darauf hinzuweisen, irgendwas stimmt hier nicht in der Bude, ja. Und wir nutzen jedes Produkt, das in der Lage ist, uns zu informieren, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Ja, also auch da funktioniert die Vernetzung unter den einzelnen Produkten.
Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich der ganz, ganz große Vorteil, wenn wir uns ein bisschen entfernen von der klassischen Alarmanlage hin eben zu sehr vielseitigen Smart Home Systemen, dass man wahnsinnig viel verknüpfen kann, verbinden kann. Wie jetzt das Thema, was ich gerade ansprach, Rauchwarnmelder löst auch gleichzeitig Alarmsirenen mit aus oder aber auch eine Fluchtwegbeleuchtung, die ich einschalten könnte. Ne? Es wird Rauch erkannt, automatisch werden alle Lichter im Haus eingeschaltet, sofern es noch möglich ist. Spannungsversorgung muss dann natürlich noch gegeben sein, das ist klar. Oder ich öffne direkt alle Rollos zum Beispiel, ne, um einen Fluchtweg zu eröffnen. Das sind alles so Funktionen, die man vielleicht anfangs gar nicht so auf dem Schirm hat, ne, wenn man beginnt mit solchen Systemen. Und da haben wir eben versucht, in der App möglichst viele Assistenten einzubauen, die den Kunden gleich abholen. Ja. Und nicht nur den Kunden, auch den Installateur, ne, der vielleicht auch ursprünglich eben nur mit punktuellen Lösungen zu tun gehabt hat. Wie eben eine Alarmlösung, wie eine Zutrittslösung, wie eine Lichtlösung. Ja, die gibt es ja in Hülle und Fülle. Nur wie kombiniere ich das eben in einem System?
Da hört man aber jetzt schon raus, dass diese Systeme entwickeln sich immer weiter und es gibt immer mehr Anwendungsfälle und die Vernetzung untereinander. Fast schon erstaunlich und erfreulich, wie gut das mittlerweile dann funktioniert. Jetzt wart ihr erst vor ein paar Tagen bei der Light & Building in Frankfurt. Ich kann mir vorstellen, ihr habt dort wahnsinnig viele Gespräche auch mit Fachhandwerkern, mit euren Partnern, mit Installateuren geführt und habt Neuheiten präsentiert. Wohin gehen denn gerade die Trends im Bereich Smart Home? Ist es dann genau sowas, die Vernetzung unter den Systemen?
Ja, also Vernetzung unter Systemen ist tatsächlich ein ganz großes Ding. Nicht nur jetzt intern in einem System, also Produkte des gleichen Herstellers, sondern da geht es natürlich auch häufig um die Frage, wie bekomme ich auch eine Anbindung an andere Systeme. Gerade so Systemintegratoren kommen dann natürlich auch öfter auf uns zu und fragen, wie kann ich, was für sich Homatic-IP jetzt zum Beispiel, mit einem Buchungssystem verbinden, ne, in irgendwelchen Hotelbetrieben und dergleichen. Und da gibt es eben jetzt auch Möglichkeiten, durch sogenannte Plugins unser System zu erweitern. Wir haben da jetzt insbesondere MQTT und auch Modbus nochmal als Plugin vorgestellt, das dann ja eben die Home Control Unit, das ist unsere Basisstation, nochmal erweitern wird. Aber ja, klar, also Verbindung zu anderen Systemen ist immer ein großes Thema. Und was natürlich auch ein großes Ding war auf der Messe, Thema Sicherheit, wir haben es gerade angesprochen, haben uns sehr intensiv dazu ausgetauscht. Da gibt es eben jetzt einen ganz neuen Produktbereich, den wir auf der Messe vorgestellt haben. Das sind Kameras. Ne? Kameras ergänzend eben zu Bewegungsmeldern, zu Fensterkontakten. Und wenn ich da jetzt wirklich eine umfassende Lösung generieren möchte, ja, dann würde ich fast sagen, kommen wir fast gar nicht mehr rum. Um unser System drumherum, ja. Alles aus einer Hand, Fensterkontakte, Bewegungsmelder, Alarmsirenen, Rauchwarnmelder, Kameras und. Und alles spielt in einer Oberfläche zusammen. Und ich glaube, das ist einfach das Besondere. Und wenn dann doch noch mal irgendwas fehlen sollte, dann habe ich die Möglichkeit, über Plugins auch Schnittstellen zu anderen Systemen zu schaffen.
Du hast gesagt, es ist auch für den Fachhandwerker interessant, wie weit sich diese Technik mittlerweile entwickelt. Es ist ja ein ganzer Geschäftsbereich eigentlich, das Thema Smart Home. Es gibt Betriebe, die sich rein auf Smart Home auch ausrichten und da passende Lösungen ihren Kunden anbieten können. Wichtig ist ja, es ist nicht nur eine Sache für Neubau, sondern auch Bestandsgebäude, Altbauten lassen sich mit Smart Home ja umrüsten. Kannst du vielleicht auch da mal ein, zwei Beispiele nennen, wie gut es tatsächlich funktioniert?
Ja, ja, absolut. Also generell ist es so, dass wir in Bestandsbauten ja eigentlich mal unseren Ursprung hatten. Ja, dadurch, dass wir mit einer Funklösung an den Start gegangen sind, vor vielen Jahrzehnten ja bereits schon, hatten wir immer die Möglichkeit, Bestandsbauten ja eben smart umzurüsten, zum Beispiel smarte Schaltaktoren in den dort zu platzieren, wo vorher der Lichtschalter war, oder eben auch mit Funkfensterkontakten dort zu arbeiten, wo eben keine Datenleitungen liegen an den Fenstern, Bewegungsmelder dort einzusetzen, wo eben keine Datenleitungen zur Verfügung stehen und. Aber es hat sich dann eben auch gezeigt, für Neubau braucht man durchaus auch noch mal was anderes, nämlich da kommt dann doch oft die Frage, habt ihr nicht auch was Kabelgebundenes, ne? So ein bisschen wie aus dieser WLAN-LAN-Diskussion, die du ja sicherlich auch kennst, ja. Ne? Also nichts ist schöner als Netzwerkanschluss nochmal irgendwo im Haus zu haben und nicht überall aus WLAN zurückgreifen zu müssen. So ähnliche Diskussionen ergeben sich dort dann natürlich auch im Neubaubereich, wo man noch die Möglichkeiten hat, Leitungen zu verlegen. Und da gibt es bei uns eben das sogenannte Wired-System. Wired ist ein Bussystem auf Leitungsbasis. Da muss ich dann aber tatsächlich auch wirklich die Leitung von der Elektroverteilung bis in die einzelnen Räume immer ziehen, Datenleitungen ziehen. Der Aufwand ist natürlich ungleich größer, wie du dir vorstellen kannst, als wenn wir hier über eine Funkkommunikation sprechen. Aber dafür auch eben, ja, nicht über den Luftweg, sondern über eine Datenverbindung. Und die ist für viele dann doch nochmal ein Stück weit sicherer. Ja, auch wenn sie tatsächlich der gleichen Verschlüsselung folgt, die wir auch im Funksystem verwenden. Aber ich komme auf jeden Fall keinesfalls in irgendwelche Reichweitenproblematiken hinein. Ja. Auch wenn es da trotzdem Lösungen für gibt. Ne? Also, weil das tatsächlich ein häufig gefragtes Thema ist, komme ich eigentlich mit so einem Funksystem weit genug, um auch all meine Alarmprodukte anzubinden. Also ja, kann man tatsächlich die Sorge nehmen. In den meisten Systemen gibt es eben entsprechende Reichweitenverlängerungen, die dafür sorgen, dass auch eine kabellose Verbindung entsprechende Reichweiten bietet.
Mhm. Ja. Ich möchte gerne noch eine weitere Frage zum Thema Sicherheit tatsächlich stellen. Egal gerne. Ob Neubau oder Altbau, Bestandbau. Wir hatten es ja Anfang dieses Jahres in Berlin einen großflächigen Stromausfall. Mhm. Wie sieht's denn da aus? Weil auch das würde ich mal zum Thema Sicherheit fassen. Wenn ich mein Zuhause mit Smart Home ausgestattet habe, wie sicher bin ich denn, wenn mal wirklich der Strom weg ist, das Internet ausfällt etc.?
Das ist in der Tat nochmal eine wirklich interessante Frage, die man jetzt aber auch vielleicht nicht für jedes System pauschal beantworten kann. Ich kann aber mal aus Sicht von Homatic IP sprechen, ja. Wie wir damit umgehen. Ja? Also grundsätzlich muss man sich erstmal die Frage stellen, läuft eigentlich jede Verbindung über den Server? Ja, das ist Fragestellung Nummer eins, weil wenn jede Verbindung über den Server läuft, dann bin ich ja schon mal ja schlecht aufgestellt bei Stromausfall oder bei Internetausfall. Dann öffnet mir jemand, was weiß ich, das Fenster. Der Fensterkontakt registriert das, möchte eigentlich einen Befehl in die Cloud oder zu irgendeinem Server schicken. Ja, und der Server sagt aber, ich bekomme ja gar nichts von dir, weil ich empfange dich nicht. Das ist keine Internetverbindung da, also kann ich auch nicht die Alarmsirene auslösen. Das wäre etwas, das sollte man als erstes prüfen. Können die Produkte auf direktem Weg miteinander kommunizieren? So, und das war uns immer wichtig, das ist auch heute immer noch ein Hauptthema bei der Entwicklung, bei der technischen Ausgestaltung, dass die Produkte, die zu einem Bereich gehören, auch immer direkt miteinander kommunizieren. Das beginnt bei Rauchwarnmeldern, ja, vernetzte Rauchwarnmelder löst einer aus, muss der natürlich auch einen anderen auslösen können, ohne dass da irgendein Weg über Basisstationen läuft oder über Internetverbindung läuft. Aber auch ein Fensterkontakt, der sollte halt direkt mit einer Alarmsirene kommunizieren können, damit eben, wenn er geöffnet wird, automatisch der Befehl ganz ohne Umweg an die Alarmsirene übermittelt wird. So, da ist jetzt erstmal die Serververbindung die Frage, ne? Wird diese Programmierung, die hinter der Alarmfunktion liegt, serverseitig bereitgestellt oder auf der Zentrale, die bei mir zu Hause ist? Das ist die erste Frage, die man sich stellen muss. Wenn es auf der Zentrale bei mir zu Hause ausgeführt wird, dann habe ich schon mal den Vorteil, dass keine Internetverbindung notwendig ist. Mhm. Ja? Also es wird auch ein Alarm ausgelöst, wenn die Internetverbindung nicht zur Verfügung steht. Aber es wird nicht zwingend ein Alarm ausgelöst, wenn ein Stromausfall vorhanden ist.
Okay.
Ja, weil die Basisstation ja spannungsversorgt sein müsste. Und das ist dann eben der nächste Step, dass man sagt, nein, die Produkte, die sprechen nicht mal über die Basisstation, sondern die sprechen auf direktem Wege miteinander. So wie das bei uns jetzt der Fall ist. Und da Fensterkontakte in der Regel batterieversorgt sind und auch unsere Alarmsirenen eben batterieversorgt oder sogar mit einem kleinen PV-Panel ausgestattet sind, funktionieren die immer. Auch bei Stromausfall oder eben auch, wenn keine Serververbindungen da sind.
Okay.
Ich bekomme zwar keine Nachricht mehr hier in mein Smartphone, ja? Gut, ja, das ist dann so, ja? Ohne Internetverbindung, auch keine Verbindung in die App und dementsprechend natürlich dann auch keine Darstellung, da ist jetzt ein Alarm irgendwie aufgetreten. Mhm. Aber lokal, dort geht dann tatsächlich die Sirene an, ja. Und gleichermaßen gilt das natürlich auch für so Dinge wie Türschlösser, ne? Smarte Türschlösser. Die sollten nicht über eine Cloud laufen. Ja, dann du im allerschlimmsten Fall stehe ich mit meinem Smartphone eben vor der Haustür, möchte öffnen, ja, oder auch mit einem Keypad oder mit einem Code-Eingabegerät die Tür öffnen. Ja, und dann geht der Weg vom Code-Eingabegerät über irgendeine Cloud an irgendeinen Server, der sagt dann wieder dem Türschlossantrieb, jetzt darfst du öffnen. Ja, ich habe da den richtigen Befehl erhalten. Ja, und dann, ich meine, komm, wir wissen beide, Internet, ja, klar, ist schon recht ausfallsicher, aber genau in dem Moment, wo du vor der Tür stehst, ja, fällt's aus.
Okay, und da können eure Systeme aber eine Lösung anbieten, habe ich rausgehört.
Also, weil sie eben in ihren eigenen Lösungen immer auf direktem Wege miteinander sprechen. Ja. Sei es der Türschlossantrieb, der eben direkt mit einer Fernbedienung spricht oder aber auch direkt eben mit einem Keypad zum Beispiel auch kommunizieren kann. Und eben auch, wenn wir über eine zentralen Funktion sprechen, ja, es gibt ja auch vielleicht größere Szenen, die dann nicht über eine zentrale, nicht auf direkten Wege laufen sollten, sondern eben doch die Zentrale benötigen, dann haben wir mit der Home Control Unit auch eine Zentrale, die ganz ohne Internetverbindung ebenfalls all diese Szenen auslösen kann. Aber sie braucht eine Spannungsversorgung dann, ja.
War, glaube ich, wichtig, dass wir diesen Punkt nochmal mit aufgenommen haben, weil das ist ja für den Fachhandwerker schon auch ein Thema, was er von seinen Kunden auch wiedergespielt bekommt, gerade wenn es so aktuellere Anlässe gibt, wo mal länger mal kein Strom, kein Internet zur Verfügung steht.
Ja, absolut. Sollte man schon mit berücksichtigen, dass die Geräte eben auch autark ohne Internetverbindung weiterarbeiten, so wie man es im Vorfeld programmiert hat.
Ja.
Richtig.
Holger, wir kommen schon zum Ende unseres Podcasts. Kannst du mal noch mal ein paar Tipps zusammenfassen für Fachhandwerker? Was soll man jetzt aus diesem Gespräch, aus diesem Podcast mitnehmen ins tägliche Tun, auf die Baustelle, zu den Kunden, in die Häuser? Was ist wichtig?
Ja, also ich glaube, was man einfach noch mal kurz erwähnen kann, ist, dass es einen großen Vorteil bietet, wenn man eben weggeht von diesen klassisch punktuellen Lösungen. Ja, also nicht eine reine Alarmanlage, nicht eine reine Zutrittslösung verbauen, nicht eine reine Lichtlösung verbauen, sondern schauen, dass man ein System bekommt, das in den eigenen Lösungen in Kombination dann große Vorteile bieten kann. Ja, wie eben zum Beispiel automatisches Öffnen der Rollos im Rauchwarnfall. Ja, also irgendwie das Haus steht unter Rauch, dann generieren wir direkt einen Fluchtweg. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, zumal es auch für den Kunden andere Vorteile noch gibt. Ich spreche da zum Beispiel nochmal von den Fensterkontakten. Ja, Fensterkontakte, die in der Alarmlösung ausschließlich nur eben für die Alarmierung zuständig sind. Die kann ich in einer Smart-Home-Lösung natürlich auch in der Heizungssteuerung verwenden. Ja, ich meine, wir wollen doch alle auch ein bisschen Geld sparen. Ja, wir wollen das Geld nicht zum Fenster rauswerfen. Wenn die Heizung läuft und ich mache das Fenster auf, dann soll, also ich kenne es gar nicht mehr anders, dann soll die Heizung automatisch runterfahren. Ja, da will ich nicht hinlaufen und runterdrehen oder das auch wieder mal vergessen und für draußen heizen. Das soll automatisiert geschehen. Und das kann ich eben alles toll mit diesen Produkten gleichzeitig realisieren. Ein Fensterkontakt muss nicht mehr ausschließlich für die Alarmlösung zuständig sein. Nein, er kann auch gleichzeitig eben im Bereich Heizungssteuerung tätig werden. Er kann auch vom Prinzip mir direkt das Licht einschalten. Ich mache die Haustür auf, ja, komme abends nach Hause, mache die Haustür auf und direkt wird das Licht im Flur eingeschaltet. Ja. Und ich glaube, da muss man sich einfach mal so ein bisschen informieren, welche Lösungen es da gibt wie die Kombination dieser Geräte dann eben auch im Detail aussehen kann. Bei vielen Systemen ist das leider selber so ein bisschen Trial, also selber ein bisschen ausprobieren, ne? Welche Möglichkeiten habe ich da? Und ich glaube, da haben wir einfach mit unserem System einen tollen Vorteil, dass uns eigentlich immer irgendwelche Assistenten an die Hand nehmen und sagen, Mensch, du hast den Fensterkontakt, dann nutzt den doch auch für die Heizungssteuerung, ja? Und für die Sicherheitsfunktion, um nur mal ein Beispiel zu nennen.
Letzte Frage, Holger. Was ist denn für dich persönlich dein liebstes Smart Home Gadget?
Ja, das kann ich relativ leicht beantworten. Das ist in der Tat der Türschlossantrieb. Also ich liebe den wirklich. Ich habe den seit vielen, vielen Jahren im Einsatz. Wir haben auf der Messe jetzt gerade ein neues Modell nochmal vorgestellt. Und ich genieße das einfach, wenn man im Urlaub ist und zum Beispiel, ich sag mal, die Nachbarn oder aber auch die Schwiegereltern vielleicht mal zum Blumengießen nach Hause kommen müssen, ja, oder auch vielleicht den Postkasten einfach nur mal entleeren sollen, ja. Dann stehen sie vor der Tür, klingeln einmal kurz durch und dann kann ich direkt aus dem Urlaub, egal wo ich bin, die Haustür öffnen und die Gäste oder auch die Familie reinlassen, ja. Das ist schon wirklich eine tolle Sache und gerade auch mit Kindern, die dann keinen Schlüssel mehr mitnehmen müssen, sondern einfach entweder über ihr eigenes Smartphone, ich meine, sind wir auch mal ehrlich, die meisten Kids haben ja doch irgendwie schon das Smartphone in der Tasche, darüber die Tür öffnen oder über einen Code, den sie einfach eingeben. Das ist ein echter Komfortgewinn und aus meiner Sicht auch Sicherheitsgewinn.
Holger, und mit diesem Beispiel beenden wir unsere heutige Podcast-Folge. Ich danke dir ganz recht herzlich, dass du zu Gast warst bei uns in der E-Show. Ich würde sagen, alle Infos verlinken wir in den Shownotes und klickt mal rein, montags 16 Uhr bei YouTube, bei Homematic IP.
Genau,
dann,
richtig.
Mal am Livestream teilnehmen.
Ja, wir freuen uns sehr. Also wie gesagt, ist mal eine klassische FAQ-Runde oder wenn wir mal was Neues am Start haben, dann präsentieren wir das natürlich auch dort. Also jeder Handwerker auch gerne eingeladen, dort seine Fragen loszuwerden und live eine Antwort zu bekommen. Wir freuen uns auf jeden Fall.
Holger, danke dir ganz herzlich. Alles Gute und bis bald.
Ciao.
Ciao.
Das war's mit der E-Show. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.
Diese Folge wurde unterstützt von Homematic IP, dem Smart Home System für alle Gebäude.